SWR Kultur. Gast vor acht.
Es wird Frühling und wenn man die Fenster öffnet, dann hört man endlich auch wieder die Vögel zwitschern. Übrigens manchmal auch schon wahnsinnig früh. Ich war heute Nacht im Bad. Ich schätze mal, es war so gegen 5 Uhr morgens. Also gefühlt war es sehr früh. Es war definitiv noch dunkel und draußen war schon jede Menge los. Also Vogelgezwitscher von allen Seiten. Und selbst in dieser frühmorgendlichen Stimmung hatte ich irgendwie das Gefühl, das wird ein guter Tag. Also es hat einfach so was Positives und versetzt dann in eine gute Stimmung. Diese bessere Stimmung, wenn man Vögel singen hört, das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Unser Gast vor acht heute ist Christoph Randler. Er ist Biologe und Ornithologe, also Vogelkundler an der Universität Tübingen. Und er hat genau dazu geforscht, warum Vogelgesang uns glücklich macht, sogar mehr als Geld. Guten Abend, Herr Randler. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Abend.
Herr Randler, was für eine Art von Vogel oder Vogelgesang haben Sie denn zuletzt gehört? Und hat Sie das eher gefreut oder eher genervt?
Also gerade hier vor dem Studio Tübingen sangen ein paar Mönchsgrasmücken. Das sind relativ häufige Vögel, die relativ melodisch auch singen, so ein Pfeifen haben. So. Und die sind eher positiv besetzt. Aber man muss schon sagen, es gibt auch so ein paar Vogelarten, die vielleicht ein bisschen weniger Freude auslösen.
Ja, also diese Rangliste, die erforschen wir doch im Laufe des Gesprächs. Haben Sie denn auch Zeit, sich da mal hinzusetzen und hinzuhören? Also jetzt waren Sie natürlich auf dem Weg ins Studio. Aber in der Regel, sozusagen im Normalzustand, können Sie sich auch Zeit nehmen? Oder haben Sie gleich den inneren Wissenschaftler im Kopf, der mit Notizblock dann so mitnotiert?
Das ist ganz eindeutig. Der Wissenschaftler notiert automatisch mit. Das ist tatsächlich schwierig, dieses Klangerlebnis als Klangerlebnis einfach selbst wahrzunehmen. Sondern ich versuche immer rauszuhören, was singt denn da und welche Vögel sind jetzt schon unterwegs, welche kommen noch an und so weiter.
Ja, dann haben wir jetzt quasi das Klangerlebnis für Sie. Wir würden gerne ein kleines Quiz mit Ihnen machen, wenn es okay ist. Und wir würden Ihnen gerne einfach mal Vögel bzw. deren Stimmen vorspielen. Und vielleicht sagen Sie uns einfach mal, was Sie da hören. Also es ist ja auch so eine Herausforderung für uns alle irgendwie, für mich geradezu. Also ich weiß eigentlich fast nie, wer da gerade im Garten so schön zwitschert. Und vielleicht sagen Sie mal, wie im Allgemeinen die Menschen auf diesen Vogel reagieren.
Also auf den Vogel reagieren die meisten Menschen eher positiv. Das ist ein Pirol. Und das klingt immer so ein kleines bisschen tropisch. Also man fühlt sich so in die Tropen versetzt, nach Afrika oder Richtung Südamerika. Und es ist tatsächlich eine tropische Vogelart, die nach Nordeuropa ausgewandert, in Anführungszeichen, ist im Laufe der Evolution, also über ganz lange Zeiträume. Und ist bei uns aber gar nicht so häufig mehr zu hören. Und der war in der Rangliste eher beliebt.
Okay, dann hatten wir jetzt den Pirol und haben noch einen anderen Vogel hier für Sie. Sogar ich könnte den, glaube ich, identifizieren. Hören wir mal hin. Wer ist das?
Ja, ist eine Stockente natürlich. Ja. Und es klingt so ein bisschen wie so ein Lachen manchmal. Aber es kann auf die Dauer dann schon ein bisschen unangenehm sein.
Also ist jetzt nicht der Typ Vogel, der dann in der glückmachenden Liste ganz oben stünde?
Nee, das auf keinen Fall. Eher weiter unten.
Ja, obwohl es ja ein lustiger Vogel ist, ne? Macht ja auch Spaß, ne? Ist ja auch so ein Vogel, der sich für Cartoons oder Zeichentrickfilme sehr gut eignet.
Ja, also die Stockente an sich ist eigentlich beliebt, aber dieses Dauergelache kann dann nerven.
Ja. Jetzt ist die These ist ja, dass Vogelgesang für gute Laune bei den Menschen sorgt. Was ist das denn für eine Art von Vogelgesang, der diese Stimmungshebung erzeugt?
Also es ist eine bestimmte Art von Vogelgesang und es muss immer so ein bisschen melodisch sein im mittleren oder höheren Tonbereich, Frequenzbereich, so wie jetzt eben der Pirol und dann gern so ein bisschen fließend oder liquide, dass es so dü-dü-dü-dü irgendwie klingt. Das ist sehr, sehr positiv, während die eher harschen oder rauen Töne nicht so beliebt sind. Also Eichelhäher ist zum Beispiel relativ unbeliebt oder krächzende Rabenvögel.
Woher wissen Sie denn eigentlich, wie die Menschen reagieren? Also in freier Natur kann es ja ewig dauern, bis man einem bestimmten Vogel begegnet. Sind das einfach Aufnahmen, die Sie den Menschen vorspielen, zu Hause im Wohnzimmer?
Genau, wir hatten für einen Teil der Studien hatten wir Menschen ins Labor eingeladen und die dann gebeten, diese Vogelstimmen durchzuhören und die einfach in so einer Ratingskala von 1 bis 5 zu bewerten. Finden Sie sehr angenehm oder sehr unangenehm?
Ist das eigentlich auch so eine Art Generationenfrage? Also ich habe den Eindruck, dass meine Eltern zum Beispiel viel besser auf Vögel reagiert haben und die auch bestimmen konnten als ich zum Beispiel.
Also das ist tatsächlich interessant. Man geht davon aus, dass das Wissen über Vögel und auch über andere Tiere und über Pflanzen und so weiter ein bisschen abgenommen hat über die Generationen hinweg. Und man kann aber auch sehen, dass so ein bisschen auch die Schere auseinandergeht. Also es gibt nach wie vor viele Leute, die top informiert sind. Und hier sind gerade die sozialen Medien oder das Internet eine super Informationsquelle, weil immer wieder diskutiert wird, ob uns das Internet oder die sozialen Medien eher schaden, sondern da kann es sogar gut sein, weil die sozialen Medien mir helfen, wenn ich einen Vogel nicht erkennen kann, dass mir jemand anderes hilft oder ich kann Gesänge aufnehmen, hochladen und dann bestimmen lassen von Experten. Das ist also eine ganz hervorragende Sache.
Jetzt haben Sie erforscht, dass Vogelgesang tatsächlich messbar beruhigt. Was genau wirkt denn da? Also weiß man, warum uns Vogelgezwitscher beruhigt?
Der direkte Weg ist noch nicht bekannt, aber es könnte zum Beispiel, eine Hypothese ist eben, dass so friedlich singende Vögel einfach der Menschheit oder dem Menschen an sich anzeigen, es herrscht keine Gefahr. Während wir anders reagieren, wenn wir Warnrufe von Vogelarten hören, also diese schrillen Alarmrufe, das ist dann in dem Fall tatsächlich, schreckt uns eher auf. Und es könnte dann einfach zeigen, die Umgebung ist friedlich, es herrscht keine Gefahr.
So, wir sprechen gleich weiter. Jetzt haben wir erstmal Musik, und zwar Musik, die wirklich fantastisch zu unserem Gespräch passt, finde ich. Also ganz toll, was unser Musikredakteur Tristan Reiling da mal wieder aus dem Kompetenzhut gezaubert hat. Es ist ein Titel von Cosmo Sheldrake aus Großbritannien, und der ist Musiker, ist tatsächlich rausgegangen und hat Vögel gesucht, die in England auf der roten Liste stehen, hat die aufgenommen, und aus diesen Aufnahmen hat er dann Songs gebastelt und sogar ein ganzes Album zusammengestellt. Wir hören jetzt eine Neuinterpretation des Kuckuckslieds des britischen Komponisten Benjamin Britten, und man hört gleich am Anfang eine Aufnahme von einem echten Kuckuck, und der hat auch eine erstaunliche Geschichte. Da ist der Künstler wohl auf den Friedhof gegangen, wo das Grab von Benjamin Britten liegt, und hat diesen Kuckuck da gefunden und aufgenommen. SWR Kultur im Abend. Unser Gast vor acht heute ist der Vogelkundler Christopher Randler, Biologe und Ornithologe an der Universität Tübingen. Herr Randler, wir sprechen ja darüber, warum Vogelgesang Menschen glücklich machen kann oder beruhigen kann, den Puls tatsächlich runterbringt. Dazu forschen Sie als Vogelkundler. Wie ist es denn bei Ihnen ganz persönlich? Also welcher Vogel macht Sie am glücklichsten, wenn er für Sie singt?
Also es gibt verschiedene Vögel, die mich besonders glücklich machen. Einerseits mein Lieblingsvogel selbst singt ganz, ganz schrecklich, wie so eine Zikade, der Zypernsteinschmätzer, den gibt es nur auf Zypern.
Nochmal ganz langsam sagen, der Zypernstein?
Schmätzer.
Schwätzer.
Ja. Schmätzer.
Schmätzer.
Genau. Ja. Ja. Das sind so kleine Drosselvögel, die gibt's sagen wir auf der Nordhalbkugel. Bei uns gibt's auch einen Steinschmätzer, allerdings nicht den zypriotischen. Und an dem habe ich ein paar Jahre geforscht, deswegen hat er mich so fasziniert. Aber hier in unserer Gegend finde ich die Mönchsgrasmücke, hat ja einen schönen Namen, relativ gut, weil die ist ganz oft und überall zu hören. Also auch in Städten, in Vororten, im Wald, eigentlich fast überall. Und es ist einer der häufigsten Vögel, die es bei uns gibt. Ich glaube, bei den Top 10 der häufigsten Vogelarten dabei. Die wenigsten Leute kennen ihn. Und die meisten machen Bekanntschaft mit der Mönchsgrasmücke, weil sie sagen, ich habe einen Vogel im Garten sitzen, der singt wunderbar, das muss eine Nachtigall sein. Und dann ist die Chance, dass es eine Mönchsgrasmücke ist, bei 90%.
Ist dann etwas weniger poetisch vom Namen her.
Ja, genau. Die heißt allerdings auch Nachtigall des Nordens. Also von daher...
Aufgewertet,
okay. Ja, aufgewertet. Ja,
können Sie die mal nachmachen? Haben Sie das so im Ohr?
Ja, die hat so einen zweiteiligen Gesang. Der erste ist voller Imitationen, das ist schwierig. Und zum Schluss kommt oft so ein leierndes Pfeifen, wie... Also wo dann quasi relativ stereotyp und ähnlich so feine Pfeiftöne kommen.
Warum zwitschern denn Vögel eigentlich? Also wenn ich sie da gerade höre, dann möchte man ja auch verstehen, was der Vogel da sagt. Ist das so ein entspanntes vor sich hin zwitschern? Also ein Ausdruck von der Frühling ist da und wir können uns alle zurücklehnen. Oder steckt da was anderes dahinter?
Ja, das ist vielleicht unsere Interpretation, dass der Frühling kommt und so. Aber es ist natürlich harte Biologie. Also zum einen ist es der Kampf zwischen Männchen, in Anführungszeichen der Kampf. Es werden damit Territorien, also Reviere besetzt, die Männchen verteidigen gegen andere Männchen, die dann zeigen, hier ist mein Revier, bleib weg. Und der andere Teil des Gesangs ist an die Weibchen adressiert, wie es so schön heißt, der also zeigen, so was bin ich für ein toller Typ. Und wir bilden ein Pärchen, und man kann tatsächlich aus manchen Gesangselementen heraus messen, also messbar heraushören mit Analysen, ob das eher gute oder eher schlechtere Männchen sind, von der genetischen Qualität, vom Gesundheitszustand und so weiter. Und die Weibchen können das wohl erkennen und dann die Partnerwahl darauf abstimmen.
Aber das ist ja faszinierend. Also, dass die Botschaft eigentlich eher sowas ist wie Territorialverhalten und Angeberei. Aber wir hören sowas Idyllisches raus. Kann man das irgendwie erklären, warum das bei Menschen so ganz anders ankommt?
Das tatsächlich nicht so leicht zu erklären. Der eine Punkt ist natürlich, wenn die Gesänge schön sind, dann wirkt es einfach wieder beruhigend, weil wir ja keine Gefahr sehen. Das sind keine Alarmrufe, keine Warnrufe, sondern die sind ja für uns Menschen unbedenklich, diese Gesänge. Und dann ist natürlich das eine Information, dass zum Beispiel der Frühling kommt, weil viele Vögel beginnen bereits Ende Januar, Anfang Mitte Februar zu singen, nach einer Art Winterpause. Und das ist dann auch ein Hinweis oder war vielleicht für unsere Vorfahren ein Hinweis, es wird wieder Frühling oder die Wetterlage ändert sich und es wird wärmer oder so.
Sie selbst sind Vogelkundler, Menschen, die Vögel beobachten. Das hatte früher so ein bisschen was Kauziges. Also ich meine jetzt natürlich nicht Sie, aber sozusagen diese Vorstellung, das Klischee, das man von hat, Menschen, die regungslos im Feld stehen und Gebüsch und Himmel absuchen. Das ist aber so ein bisschen etwas, was immer mehr Menschen machen und sich dafür interessieren. Sie selbst, Sie waren gerade auf der Konferenz Birds and People, also Vögel und Menschen, des Verbands der britischen Vogelkundler in Großbritannien. Was ist das für eine Konferenz und worum ging es da?
Ja, Hauptziel der Konferenz war eben dieses, in Anführungszeichen, Spannungsverhältnis auch zwischen Menschen und Vögeln zu sehen, denn es gibt ja auch in manchen Ländern problematische Vögel, die zum Beispiel manche Papageienarten, die dann störend wirken und wie da der Umgang gemanagt werden kann, dass es eben für beide Seiten positiv wird. Aber der größte Teil war tatsächlich damit, wie können wir herausfinden, welche Vogelarten, welche Vogelhäufigkeiten den Menschen gut tun. Und es zeigten sich auch immer wieder einzelne Studien, die dann auf monetäre Weise quasi auch zeigen konnten, luxuriöser das Umfeld, in dem jemand wohnt, desto mehr Vogelarten kommen dort vor und diese Vogelarten wirken sich wieder positiv auf das Wohlbefinden aus. Und es wird natürlich hauptsächlich in Ländern untersucht, die einen ganz großen Spannungsbogen haben zwischen relativ armen und relativ reichen Bereichen, wie Südafrika oder Teile von Indien, wo dieser Bogen deutlich größer ist als bei uns. Und da gibt es eben auch solche Neighborhoods, in denen relativ wenig Vögel vorkommen. Und welche, in denen sehr viel Aktivität ist. Und da hat man eben mit verschiedenen Analysen zeigen können, meine Kollegen aus Südafrika, dass das nicht nur das monetäre Umfeld ist, sondern dass darüber hinaus es noch diesen Zusatzeffekt gibt. Dass wenn ich viele Vogelarten oder viel Natur um mich herum habe, dass dann für mich das höheres Wohlbefinden produziert.
Also steckt da ja auch so eine Art von sozialer Ungleichheit dahinter, jetzt in bestimmten anderen Ländern eben auch noch extremer ausgeprägt. Aber wenn Vogelgesang für Glück sorgt, noch mehr als Einkommen, und man sich über ein größeres Einkommen aber mehr Vogelgesang irgendwie erwohnen und erkaufen kann, dann ist ja auch dann gibt's ja auch einen sozialen Faktor, der da mitspielt.
Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, dieser soziale Faktor, auch außerhalb oder besonders außerhalb von Deutschland, weil dann die Überlegungen eben sind, wie kann ich zum Beispiel Grünflächen in Städte integrieren, sodass alle Menschen davon profitieren, dass ich dann vielleicht zwar nicht direkt da drin wohne, aber dass ich in einem kurzen Weg eben in so eine Grünfläche gehen kann, zu Erholungszwecken für Sport oder auch für ein Picknick oder einen Spielplatz oder sonst was, um von diesem positiven Natureffekt zu profitieren.
Zum Schluss nochmal die Frage, wo und wann kann man denn am besten im Moment Vögel singen hören? Also wenn es jetzt mal, wenn die Hörerinnen und Hörer dann auch tatsächlich die Botschaft umsetzen möchten und das eigene Glück fördern möchten, indem sie Vögeln zuhören?
Also der einfachste Tipp wäre, möglichst in der Nähe in so einen kleinen Park zu gehen, möglichst urban irgendwie. Das klingt jetzt erstmal sehr provokativ, aber die meisten Vogelarten sind eben in öffentlichen Grünflächen oder auf öffentlichen Grünflächen sehr viel zutraulicher. Das heißt, wenn ich dann einen Vogel singen höre, kann ich auch mal hinlaufen und schauen, was könnte das sein, ohne dass sie gleich wegfliegen. Wer aber das volle Klangerlebnis haben möchte, müsste mal morgens im Mai, am besten Anfang Mai, um 4 oder 5 Uhr in so einen Mischwald gehen. Da ist am meisten Stimmung.
Also ein Tipp für die Frühaufsteher unter uns. Herr Randler, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Dankeschön.